Ja, ich finde das super, dass ihr da so ein Thema habt, wo man ja nicht alltäglich darüber redet. So Sexualität und so ein bisschen Intimität und wie machen wir jetzt das? Oder da hat es ja einen totalen Change gegeben in unseren Generationen drin. Ein Werteumbau, wie es das ja noch nie gegeben hat. Ich meine, als ich Kind war, war doch klar, Mann, Frau, so geheiratet, fertig. In der Gemeinde zumindest sowieso. Weil man hat sich geschämt. Und dann kann man ja nicht jetzt da irgendwie scheiden und so weiter. Ja, irgendwo draussen hat es das vielleicht einmal gegeben, aber doch nicht in der Gemeinde. Und heute sind wir mit ganz anderen Fragen konfrontiert. Nicht mehr einfach Scheidung, sondern da kommt jetzt das Thema Homosexualität. Da gibt es das Thema Transgender. Hey, das sind ganz neue Fragen, die ja irgendwie nur unserer Tradition entsprechen. Wie gehen wir jetzt damit um? Oder und das Dumme ist ja dann noch, wir haben ja gar nicht so viele Bibelverse, wo man einfach könnte sagen, schau, da steht, so ist es. Oder so über Unzucht, ein alter Begriff, aber der kommt im Neuen Testament 65 Mal vor. Da steht noch etwas, oder? Da können wir uns orientieren. Und über Scheidung, Ehescheidung, da haben wir immerhin auch noch ein paar Verse. Über Homosexualität haben wir in der ganzen Bibel nur noch 5 Stellen. Und über Transgender haben wir gar keine Stelle mehr. Und das macht es schwierig. Und jetzt müssen wir Pastoren da entscheiden. Das ist dann auch noch schwierig. Wie machen wir jetzt das? Und jetzt müssen wir da so ein bisschen, soll ich sagen, um die Ecke herum schauen, was sagt die Bibel, damit wir dann so eine Brücke schlagen in das, was uns jetzt effektiv betrifft. Und das probieren wir da mal so ein bisschen zu machen miteinander. Da kann es sein, dass sich jemand in der Gemeinde outet und sagt, du, eigentlich seit 10 Jahren bin ich homosexuell. Es hat es bisher aber niemand gewusst. Vielleicht jemand in der Jugend oder Jungschar oder irgendwie so. Und plötzlich ist man mit Fragen konfrontiert, die man sonst noch so gar nicht gekannt hat. Wie gehen wir jetzt da damit um? Und ich möchte da mit euch eine Bibelstelle aus dem 1. Korinther 7 anschauen. 1. Korinther 7, dort Vers 1. Es ist gut für einen Mann, keine Frau zu berühren. Ja, Halleluja. So, und jetzt geht es da nicht ums Berühren so, sondern da geht es um Sex im ganzen Kapitel. Also der Paulus sagt, Single sein, das ist eine gute Angelegenheit, das ist etwas Tolles. So, also ich mache da mal so einen Single, das ist der Single da. Und da sagt Paulus, ist gut, also man muss nicht heiraten. Und wenn man Single ist das gut, vor allem wenn man die Gabe hat zum Single sein. Aber der Vers 28 müssen wir jetzt auch noch dazu nehmen, wo dann der Paulus sagt, wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht. Ja, ist ja noch wichtig, oder? Gut, also das ist auch eine Variante, die Gott gibt. Oder machen wir da mal den Mann. Und dann haben wir da die Frau, so. Und jetzt sind die da irgendwie verheiratet, irgendwie so. Ja, gut, das ist jetzt da das Ehepärli. Also man hat zwei Varianten, oder Paulus sagt, doch, das ist eine gute Variante. Also die Single und dann haben wir da die Ehepärli drin. So. Und wie leben jetzt die miteinander? Ganz am Anfang, wo Gott die Welt gemacht hat, hat er gesagt, er hat den Menschen zu seinem Ebenbild gemacht, und hat sie geschaffen als Mann und Frau. Und dann wird dort drin abgerichtet, dass ein Mann und eine Frau seine Heimatfamilie verlassen und sie zusammenkommen, heiraten, bis der Tod euch scheidet. Also ein Mann, eine Frau, bis das Ende vom Leben. So. Das ist so der Standard. So hat es Gott ursprünglich gemacht. Ich sage dem mal, das ist so die Schöpfungsordnung. Schöpfungsordnung, das ist so ein Begriff, der kommt tatsächlich mehr oder weniger so in der Bibel auch drin vor, nämlich in Matthäus 19. Matthäus 19, das ist die Stelle, wo die Pharisäer zu Jesus kommen und sagen, Jesus, die haben ja nicht so recht geglaubt, dass er wirklich der Messias ist. Jesus, darf man sich scheiden lassen? In der Ehe. Dann hat Jesus gesagt, nein. Weil ursprünglich, so wie Gott den Menschen gemacht hat, ist nicht so gedacht gewesen. Und hier kommt das eben vor, dass er auf die Schöpfung hinweist. Schau, von der Schöpfung her ist es so und so gedacht gewesen. Das heisst, das ist eigentlich die Ausrichtung. Von dieser Seite kommen wir her. Ja, und dann diskutieren die Pharisäer natürlich weiter und sagen, ja, aber der Mose hat doch erlaubt, dass man sich scheiden darf. 5. Mose 34. Und jetzt sagt Jesus, ja, weisst du, so, am Anfang, so wie es Gott ursprünglich gemacht hat, ist es Nein. Weil von der Schöpfung her Nein. Aber jetzt ist etwas inzwischen passiert, nämlich der Sündenfall. Das heisst, wir sind eben nicht mehr ganz in dieser Ordnung drin. Das heisst, es kann es geben, dass jetzt ein Ehepaar scheitert und die Ehe auseinandergeht. Und für diesen Fall regelt der Mose, was man machen soll. Das ist aber eine Notverordnung. Ich sage dir mal, das ist Plan B. Das ist nicht, ja, ja, komm, also man kann es entweder halten oder nicht. Nein, halten, Schöpfungsordnung, das ist die Ausrichtung. Aber für den Fall, dass es dann doch nicht gegangen ist, wird geregelt, wie es dann sein soll. Da haben wir Plan B. Aber Plan B ist nicht gleich Plan A, sondern das ist immer drunter. Und dann sagt Jesus dort noch etwas mehr dort in Matthäus 19, wegen eures Herzenshärte. Die Herzen sind hart geworden. Und das ist jetzt eben der Sündenfall. Oder wir haben Verletzungen mit uns und als verletzte Menschen verletzen wir wieder. Durch das entsteht wieder neue Sünde. Jesus nennt es harte Herz. Und das ist offenbar auch ein Zustand, den wir haben. Oder wir sind nun mal nicht mehr im Garten Eden. Nein, das ist nicht. Sondern jetzt läuft es eben anders von jetzt an. Jetzt haben wir da die harte Herz. Ja, jetzt sagen wir, jetzt haben wir da so ein Eheperle. Als Single würde man jetzt sagen, ja, ja gut, also ich meine, die sind ja Kuraten. Die haben es jetzt einfach, die können Sex zusammen haben, ist ja erlaubt von Gott. Also, du musst ja nicht reklamieren, du hast ja keine Probleme mit Sex. Ja, ist das so? Ja, also wenn man frisch gerade geheiratet hat, Flitterwochen und so, ja, dann ist kein Problem. Aber da gibt es viele Ehepärli, die könnten Sex machen, machen es auch ab und zu, muss ich, oder? Aber das funktioniert nicht wirklich. Und jetzt sagt Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, 28, wenn du nur schon einer Frau nachschaust, sie zu begehren, hast du das 7. Gebot vom Ehebruch bereits begangen? Und dann merkt er plötzlich, aha, ist nicht einmal nur, wenn ich es gemacht habe, sondern Jesus spricht sogar Gedanken an. Es ist also nicht so, dass ja, sobald du geheiratet bist, hast du auf sexuellem Gebiet nie mehr eine Anfechtung. Oh, nein, nein, nein. Weil auch als Geheiratete musst du jetzt aufpassen, dass deine Gedanken da sind und nicht dort. Das heisst, es ist nicht so, ja, sobald du geheiratet bist, hat man sexuell nie ein Problem. Jo, wenn es nicht funktioniert, dann ist der Gedanke schnell einmal an einem anderen Ort. Und wir merken, jetzt haben wir da so eine zweite Stufe, sage ich jetzt einmal. Also Stufe 1, die Schöpfungsordnung, Garten Eden, so ist es ursprünglich. Aber weil wir den Sündenfall hatten, sind Gedanken manchmal an einem anderen Ort. Wo es nicht sein sollte, aber es ist manchmal. Und jetzt ist da nicht nur der Single ist halt der Arm, ja, der hat es halt nicht, sondern auch, wenn man geheiratet ist, muss man aufpassen, wo die Gedanken sind. Oder die Gefahr ist ja dann so ein bisschen, dass der Single sich sagt, ich habe jetzt einfach ein Bedürfnis, jetzt will ich einfach mal kuscheln, egal wer es ist. Ja, Achtung. Oder beim Verheirateten, dass man dann so sagt, also dass man innerlich im Herzen so, so ein bisschen verliebt ist, plötzlich jemand anderes. Das merkt noch gar niemand, das sind erst Gedanken. Aber man spürt es, irgendwo zieht es einem dort an und man sucht dann auf dem Instagram, wo man die Person finden kann und so. Ja gut, okay, so. Aber jetzt geht es Ganze noch weiter. Jetzt machen wir da mal etwas Homosexuelles. So, jetzt schauen die auch noch so zueinander. So. Ja, wie sieht es jetzt bei den Homosexuellen aus? Ja, die haben auch Gedanken. Die haben jetzt aber Gedanken zum Gleichgeschlechtlichen. Also nicht gegen so, sondern Gleichgeschlechtlichen. Und jetzt merken plötzlich, aha, wir alle müssen schauen, wo unsere Gedanken sind. Ja, das ist nicht einfach so, dass ah, die zwei kein Problem und die, das sind dann die Bösen. Ah, stopp, stopp, stopp. Wir alle müssen schauen, wo unsere Gedanken sind. Und dann geht es ja noch weiter. Jetzt muss ich mich konzentrieren, wenn ich das malen muss. So, hä? Sieht man das? Das ist jetzt Transgender. Also so Mann und Frau gleichzeitig. So. Und dann merkt man, ah, das betrifft da ja Gedanken auch. Also auch die, das fängt mal irgendwo mal an, soll ich vielleicht mein Geschlecht ändern? Also es fängt irgendwo mal mit den Gedanken an und jetzt müssen wir da aufpassen, was jetzt da ist. Jetzt, wenn es auf der Stufe 2 ist, bei den Gedanken, dann sind Konsequenzen aber noch klein. Also unter Umständen merkt das nicht einmal jemand, dass man da so ein bisschen falsche Gedanken hat. Und das kann man dann auch relativ schnell noch aufräumen und so, dann ist wieder gut. Also soweit, ja, wir sind nach dem Sündenfall 100% auf Stufe 1. Es ist niemand. Das ist schnell einmal da auf Gedanken 2. So, aber jetzt schon aufgepasst. So. Aber jetzt gehen wir eins weiter. Was kommt aus den Gedanken raus? Ja, jetzt kommt die Tat. Ich mache jetzt da mal, man lebt etwas aus, was man denkt, aber jetzt noch ohne die letzte Sexualität. Also sagen wir, das wäre Stufe 3. So, wie könnte das jetzt aussehen? Der Single, der wird vielleicht sagen, ja, jetzt will ich nicht nur jemanden, sondern jetzt ziehe ich zum Beispiel eine Ladung Pornografie rein und dann habe ich dann auch meine Befriedigung. Ja, das wäre vielleicht die Ebene. Oder sagen wir das, Ehepärli, ich bin jetzt da zwar verheiratet, aber ich habe jetzt da noch sonst so eine kleine Liebschaft. Muss ja niemand wissen. Aber ich lebe das so ein bisschen aus. Ich muss am Abend einfach so lange arbeiten, oder? Noch kein Sex, aber man hat da schon so ein bisschen eine Liebschaft. Oder für Homosexuelle könnte das zum Beispiel bedeuten, ich habe nicht nur Gedanken, sondern jetzt ziehe ich mit dem zusammen. Also wir haben noch keinen Sex zusammen, aber wir leben jetzt, wir haben die gleiche Adresse und so weiter. Und für Transgender könnte das dann vielleicht so sein, dass man sagt, ja, ich habe nicht nur Gedanken, mein Geschlecht zu ändern, sondern ich lege jetzt als Mann auch das Mini-Röckli an und weiss nicht wie. Also ich kleide mich bereits im anderen Geschlecht. Also jetzt sind wir da schon auf Stufe 3. Ja, und jetzt? Jetzt nehmen wir da nochmal die Stelle aus dem 1. Korinther 7. Dann steht da im Vers 2, aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Und das ist jetzt da von den Singles und dann im Vers 9 redet er dann von der Witwe und der Geschiedenen und sagt, wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als in Begierde zu brennen. Was zeigt das jetzt? Da macht Paulus eigentlich einen ganz komischen Tipp, dass er sagt, ja komm, dann einfach heiraten. Oder ist eigentlich schlecht, wenn ich nur heirate wegen dem Sex? Weil so schnell findet man ja gar nicht jemanden, der so will heiraten. Also Paulus, was hast du da überlegt? Und auf der anderen Seite, also das ist ja dann nicht so eine günstige Grundlage. Aber was muss diesen beiden Versen sehen, ist, es soll nicht auf die Stufe 4 gehen, um Unzucht zu vermeiden. Das heisst, da gibt es jetzt so eine rote Linie. Oder Paulus sagt, also wenn es schon nicht gerade da oben bleibt, auf keinen Fall auf die ausgelebte Sexualität. Oder? Dann lieber heiraten. Aber nicht da ane. Das geht nicht. Das wäre zu viel. Also nicht da dann in die Unzucht hineingehen. Ja, was könnte jetzt das bedeuten? Oder beim Single würde das bedeuten vorehelicher Sex. Und beim Ehepaar würde das bedeuten, ich habe jetzt nicht nur Sex mit meiner Frau, das hat sowieso schon aufgehört, sondern ich habe jetzt da etwas Neues parallel und irgendwie so. Und Homosexualität würde bedeuten, ja, da ist jetzt auch Sexualität ausgelebt und Transgender könnte dann zum Beispiel sein, jetzt lasse ich mich wirklich körperlich umändern. Oder das wäre dann so vielleicht ein bisschen die Stufe. Aber da haben wir eine rote Linie. Auf keinen Fall das. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, gibt es noch mal eine Stufe weiter? Ja, ich meine, wenn ich jetzt so lebe und ich bin ein Eremit, ganz alleine für mich, oder von mir als Zweiter, mir ganz alleine, dann hat das ja keinen Genuss, in dem Sinne noch nicht so Einfluss, höchstens mit denen, die ich kenne. Aber an sich würde das niemand merken. Aber das ist ja nicht das Leben. Wir leben ja in einer Gesellschaft. Und darum hat es eben Einfluss gegen aussen. Oder ich lebe nicht nur für mich und jetzt bin ich halt anders. Das ist auf Stufe 2 noch möglich. Das merkt noch niemand unter Umständen. Aber wenn es weiter runtergeht, kommt es eben eine Beeinflussung auf andere über. So, und was machen wir jetzt? Jetzt kommt es Einfluss über. In Galater 2, ab Vers 11, da haben wir die Situation, dass der Barnabas Gemeindeleiter in Antiochien ist. Und dort hat es Juden gehabt, die sich dem Glauben zugewendet haben, aber auch Heiden. Und das war für einen Juden natürlich schwierig gewesen. Und jetzt hat es immer wieder Leute gegeben, die haben gesagt, ja, so, wenn jemand aus den Heidenvölkern zum Glauben an Jesus kommen will, muss er sich zuerst beschneiden lassen. Der muss zuerst Jude werden, bevor er Christ werden kann. Und dann hat der Barnabas gesagt, nein, das ist nicht so, aber das ist ein bisschen kompliziert. Und dann hat er den Petrus mal geholt, dann war der Petrus da gewesen und hat das Ganze nochmal richtig gut erklärt. Und dann sind ein paar Judaisten gekommen. Aus Jerusalem. Judaisten, das sind so hartgesottene Juden gewesen, die gesagt haben, nein, nur Judentum, Heiden können nicht dazugehören, man muss sich absondern von den Heiden. Und jetzt sind die gekommen und dem Petrus, der dort auch gerade dann dort war, ist es durch Markum beigegangen, weil er hat ein Déjà-vu gehabt. Wo er nämlich in Apostelgeschichte 11 der anderen Apostel erzählt hat, wie er bei den Heiden war und das Evangelium, die frohe Botschaft der Bibel, auch zu den Heidenvölkern gegangen ist und viele Menschen Jesus angenommen haben als Herr in ihrem Leben, dann sind die Juden gekommen und haben den Petrus runtergemacht. Die haben ihm gesagt, das macht man nicht und das darfst du nicht und du musst es so machen, wie es da im Alten Testament steht. Und jetzt sind genau diese Leute wieder nach Antiochien gekommen. Und der Petrus hat sich gesagt, oh, das brauche ich nicht mehr. Und jetzt hat er sich abgesondert von den Heiden und nur noch mit den Juden zusammen gewesen. Und das ist so weit gegangen, dass sogar der Barnabas als Gemeindeleiter versucht war, auch zu heucheln. Und jetzt hat das der Paulus gesehen. Und was macht jetzt der Paulus? Er hat öffentlich den Petrus zur Rede gestellt und hat gesagt, du handelst falsch. Das war jetzt ganz ein gefährlicher Punkt. Weil wenn jetzt der Petrus sich wieder zurückzieht, wäre die Verkündigung für die Heiden falsch und dann wäre das Evangelium nicht mehr weitergelaufen. Ganz ein schwieriger Moment. Und darum hat der Paulus das öffentlich gemacht. Warum hat der Paulus den Petrus öffentlich angeklagt? Steht in Matthäus 18, Vers 15 nicht, dass man unter vier Augen zuerst redet und wenn das nicht geht, dann nehmen wir noch jemanden dazu und erst dann geht es an die Öffentlichkeit. Nein. Warum? Weil das, was er gemacht hat, hat bereits Auswirkungen gehabt. Das hat sich bereits multipliziert. Das haben andere bereits mit überkommen. Und jetzt kann man nicht einfach sagen, komm Petrus, komm mal, das geht im Fall so nicht. Nein, das hat ja schon beeinflusst. Das heisst, solange etwas bei mir ist, hat es noch keinen Einfluss. Aber wenn es jetzt weiter runterrutscht, kommt es eine Beeinflussung über. Und jetzt hat er müssen eingreifen. Jetzt hat er müssen sagen, nein, so nicht, dass das gerade alle auch gehört haben. Warum? Damit die Gemeinde geschützt wird. Manchmal muss man eine Gruppe schützen. Weil etwas ist, wo nicht nach dem ist, wie es Gott geplant hat und die Auswirkungen sind schon so gross, dass man etwas machen muss. Und so steht es jetzt auch im 1. Timotheus 5, Vers 20, die da sündigen, die weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ah, auch die anderen. Offenbar haben die etwas mitbekommen. Und jetzt kann man nicht einfach etwas stehen lassen. Ja, wir tun das dann noch bilateral klären. Sondern wenn etwas gegen aussen ist, dann müssen das die anderen eben auch mitbekommen. Was ist denn jetzt der Punkt da gewesen? Also jetzt nicht einfach irgendwie zurückziehen, sondern Gruppen schützen. Jetzt, wie lange nimmt man sich Zeit, bis man so ein Gespräch mal führt? Oder das sind die ganz schwierigen Gespräche. Wenn du jetzt jemandem sagen musst, du irgendwie so nicht, und jetzt musst du das noch in die Öffentlichkeit bringen, und da gibt es eine riesen Wellen und so, das sind die schwierigsten Gespräche, die wir haben. Aber hey, wenn du so etwas hörst, sofort intervenieren. Sofort. Weil wenn du nichts sagst, dann gibst du der anderen Person Recht. Dann sagst du, ja, okay, es ist ja gut, weil du nicht intervenierst. Wenn so etwas ist, sofort das Gespräch suchen. Weil wenn die Tendenz so am oben runterrutschen ist, wird es immer schlimmer, wenn du nichts machst. Sofort etwas sagen. Also wenn die Beeinflussung gegen aussen anfängt sichtbar werden, sofort etwas sagen. Möglichst natürlich sogar schon vorne. So, jetzt sagen wir, das ist jetzt eine Person, die da einfach, sagen wir, in der Gemeinde ist, aber hat sonst keinen Dienst. Na gut, dann ist die Beeinflussung gegen aussen mehr so ein bisschen begrenzt auf die Leute, die halt da sind. Was ist jetzt aber, wenn ein Mitarbeiter in der Gemeinde ist, der auch vom Dienst her Einfluss hat? Es ist jemand auf der Bühne. Und jetzt werden andere da damit auch geprägt. Oder jemand dient vielleicht bei den Kindern und jetzt beeinflusse ich die Kinder mit dem, was ich mache. Oder? Jetzt geht es noch eine Stufe weiter. Das sind dann Diakone. Ein Name, den man vielleicht in der Gemeinde nicht hat. Aber das sind Diener. In der Apostelgeschichte 6 haben wir die Situation gehabt, dass die Gemeinde in Jerusalem so gewachsen ist, dass die Apostel gesagt haben, jetzt haben wir zu wenig Zeit fürs Gebet und fürs Wort Gottes. Wir müssen jetzt eine Strukturänderung in der Gemeinde durchziehen. Wir machen eine neue Leiterschaftsebene. Und dann haben sie die Ebene der Diakonen eingeführt und gesagt, die könnten den Dienst oder den Leuten oder den ganz praktischen Dienst machen. Und dann haben sie Kriterien aufgestellt, was muss jemand, der eben so ein Mitarbeiter ist, was muss der mitbringen, dass das geht. Und jetzt heisst es in der Apostelgeschichte 6, Vers 3, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind, damit wir sie bestellen zu diesem Dienst. Also, jetzt gibt es da Kriterien. Sobald jemand in einem Dienst ist, der sich rein vom Dienst her multipliziert, dann ist das Level, das du musst erfüllen, höher als jemand, der in einem Dienst ist, der keine direkte Beeinflussung hat, zum Beispiel Parkdienst oder so, oder man gar keinen Dienst hat. Also jetzt muss man mehr anschauen. Das geht nicht mehr. Oder im 1. Timotheus 3, Vers 8 bis 12, hat es eine ganze Liste, was Diakone, also was Mitarbeiter, die sich multiplizieren, erfüllen müssen. Jetzt merkt man, als Diakon, als so Mitarbeiter, liegt es nicht mehr drin, dass ich jetzt irgendeinen Weg gehe. Also da ist das Level höher. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weiter gehen, dann kommt dann noch die Ältestenschaft. Gut, das müssen wir jetzt da nicht gross thematisieren, das betrifft dann die Gemeindeleitung. Aber 1. Timotheus 3, Titus 1, haben wir ebenfalls eine lange Liste, was Leute, die als Älteste, die in der Gemeindeleitung tätig sind, was für Kriterien die müssen erfüllen. So, und jetzt merkt man, da Diakon Älteste, da geht das mit Level 3, 4 eben nicht mehr. Oder Level 2, das können wir nicht ganz verhindern. Da müssen wir schauen. Das muss immer tendenziell gegen oben gehen. Aber für Diakon und Älteste geht das eben nicht. Und darum muss die Gemeindeleitung reagieren. Also wenn jetzt eine Person ist, die da anfängt auszuleben, es geht sogar noch ein bisschen weiter, es kommt Beeinflussung über, dann muss unbedingt die Gemeindeleitung reagieren. Weil sonst zieht das immer mehr Kreise und das geht dann eben nicht. Jetzt, wie mache ich das? Oder wie kann ich jetzt als Älteste das jetzt auf den Weg bringen? Und ich habe es am Mittwoch schon ein bisschen probiert zu sagen, nicht den Mensch als Mensch verurteilen. Ganz, ganz wichtig. Weil die Würde vom Mensch bleibt. Auch wenn das Verhalten vielleicht jetzt nicht so ist, wie wir das von der Bibel her sehen. Auch wenn die Tradition bei uns anders ist. Aber die Würde vom Mensch bleibt. Es geht also nicht darum, dass man jetzt runterdrückt, sondern nicht verurteilen. Aber dienstlich hat es eine Konsequenz. Und zu dem jetzt da, ja, es hat jetzt eine Konsequenz und die Ältesten sind für das zuständig. Vor 3 Jahren haben wir bei uns in der Gemeinde von der Lobpreisgruppe so jemanden gehabt, eine jüngere Person, hat sich Hals über Kopf verliebt und kaum ist man verliebt, haben sie schon gerade zusammen gewohnt und haben dann auch Sex gehabt. Und dann habe ich das von der Lobpreisgruppe so gehört. ja, was macht man jetzt? Ja, sofort das Gespräch, gerade zuerst mal mit ihm. Und dann zuerst einfach mal eine Frage gestellt. Du, ich habe das so gehört, ist das so? Erzähl mal. Und dann, ja, tatsächlich, das ist ja so. Und dann habe ich eine zweite Frage gestellt. Was sagt denn die Bibel in so einem Fall? Und tatsächlich, der hat gewusst, was die Bibel sagt. Oder es könnte sein, dass jemand das nicht weiss und geht man halt da einen Weg. Aber die Person hat das gewusst. Und dann habe ich eine dritte Frage gestellt. Was würdest du an meiner Stelle machen? Dann hat er gesagt, aus der Lobpreisgruppe werfen. Ja, werfen habe ich nicht gesagt, aber er hat gesagt, ja, diesen Schritt müssten wir jetzt gehen. Dann hat er aufgehört, inzwischen nach 2,5 Jahren ist das auseinander. Jetzt sind wir am Aufarbeiten. Ich kann ihn jetzt regelmässig in der Beratung. Ist jetzt von dem her ein einfacher Fall, wenn er gerade selber merkt. Jetzt ist vielleicht jemand da, der sieht das nicht ein. Ja, nein, aber das kannst du doch nicht und gehört doch dazu und die Bibel ist doch nicht so hart und Jesus ist doch auch, ist doch alles okay und so weiter. Was machen wir jetzt? Und da gibt es so zwei Extremseiten. Oder? Die einen, die sagen, sofort gerade reagieren, zack, oder? Also von Steuerrad umreißen, sofort. Und die anderen, die sagen, ja, nein, komm, kannst du also nicht so sein. Also, man sagt mal nichts, das erholt sich vielleicht wieder und so, und lassen wir es mal laufen, man betet mal dafür, dass nichts passiert. So. Das sind so die beiden Extreme. Und ich glaube, beide Extreme sind nicht gut. Also, ich glaube, es braucht so ein bisschen einen Mittelweg. Und ich sage jetzt das einfach so aus der eigenen Erfahrung heraus. Ich habe gemerkt, eine Übergangszeit machen ist etwas ganz Tolles. Also, dass man im Gespräch ist, sofort gerade das Gespräch abmachen. Und wenn jetzt jemand das nicht so sieht, mal von der Bibel her entwickeln, das ist uns wichtig, das sind unsere Werte, nimm das mal mit. Wir tun in einem halben Jahr entscheiden. Das heisst, wir machen nicht nichts. Mal, in einem halben Jahr machen wir. Wir tun aber nicht gerade umreissen. Nein, in einem halben Jahr tun wir entscheiden. Aber wir sagen auch nicht, ja, ja, also, wir schauen dann mal. Jetzt, wenn jemand kommt in der Gemeinde, du, hast du gehört, so und so läuft das, kann man sagen, jawohl, wir sind dran. Wir haben einen Fahrplan. Und jetzt kann man nach dem ersten Gespräch sagen, nimm das nochmal heim, bett darüber, was denkt Jesus über deine Situation. Und nachher sitzen wir wieder zusammen, so nach 1-2 Monaten. Was hat sich jetzt bewegt? Und jetzt kann ich schauen, wenn sich jetzt eine Person tendenziell nach oben wieder bewegt, dann muss man nicht viel mehr machen, also weiter begleiten. Aber dann muss man das gegen aussen eben gerade nicht weitergeben, dass man die Person schützen kann. Weil viele Leute könnten nicht damit umgehen. Nein, möglichst im kleinen Rahmen behalten, wo etwas akut ist. Und wenn man jetzt merkt, doch, das erholt sich, das bewegt sich wieder gegen oben, so dann ganz im kleinen Rahmen behalten, vielleicht jemanden nicht einmal aus dem Dienst rausnehmen. Begleiten im Hintergrund, aber dort sein lassen. Wenn ich jetzt aber so nach 1-3 Monaten merke, hey, das rutscht immer mehr runter. Und es wird immer noch konkreter. Dann handeln. Und erfahrungsgemäß ist es dann so, dass die Person selber merkt, jetzt wird der Druck grösser, weil wir haben ja darüber geredet. Und da gibt es ja eine Deadline. Dass die Person möglicherweise selber gerade geht. Übergangsphase machen, finde ich weise. Dann tut man Person als Person trotzdem achten. Man macht nicht einfach von oben her, aber man lässt es auch nicht einfach laufen, weil wir sind doch den biblischen Wert verpflichtet. Also so könnten die Ältesten reagieren. Gibt es Vergebung und Wiederherstellung? Ja, das gibt es, glauben wir, oder? Wenn es persönlich erlebt, Gott vergibt und so und so. Was ist jetzt, wenn jemand sagt, ja, aber du musst vergeben? Die Bibel sagt es, und dann ist doch alles wieder gut. Wir haben, ja, was weiß ich nicht, vor 2 Jahren vielleicht, ein Bärli gehabt, ein junges Bärli, das ist auseinander, hat noch kein Kind gehabt. Da sind sie das erste Mal in der Training hinein und dann habe ich so das Gespräch geführt. Was ist so, was läuft so? Und dann hat die Frau mir geschildert, ja, weisst du, mein Mann. So, und jetzt mache ich nicht Geschichte von dort, sondern ich tue jetzt einfach selber so ein paar Elemente reinlegen. Weißt du, mein Mann, das ist ein Trinker. Und mein Mann, der hat mich geschlagen. Und mein Mann, der hat immer nur Sex wollen. Und mein Mann und mein Mann. Wenn du wüsstest und so, du würdest auch nicht mit dem zusammenleben. Ja, ist jetzt das aufgearbeitet? Oder? Vergebung ist relativ schnell. Das ist etwas von Gott und dir. Aber Wiederherstellung, das ist dann ein Prozess. Und wenn jetzt jemand immer noch sagt, jetzt zum Beispiel Scheidung, ja weißt du, der andere, dann ist es noch nicht aufgearbeitet. Weil dann bist du noch dran, deine eigene Seele zu schützen. Und ich schütze meine Seele, indem ich möglichst viele Fehler vom anderen probiere zu finden, weil dann ist ja der andere schuld und ich nicht. Das entlastet meine Seele im Moment. Darum, solange jemand immer noch sagt, ja weißt du, der hat halt und das Umfeld und ich kann halt nicht anders können, dann ist die Sache noch nicht aufgearbeitet. Dann gibt es aber auch keine Wiederherstellung. Dann ist man noch im Prozess drin. Also nicht einfach sagen, ja, Vergebung, dann ist alles gut. Ja, vergeben, mit dem fängt es an. Aber der Wiederherstellungsprozess muss zu einem Abschluss kommen. Und solange der Gedanke noch ist der andere, dann ist es noch nicht so. Wie ganz anders, wenn dann jemand sagt, weißt du, ich habe für mich gemerkt, ich habe es nicht geschafft, rechtzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich habe es nicht geschafft, so mich zu ausdrücken, dass der andere mich versteht. Ich habe einfach aufgegeben oder ich habe einfach geschluckt und bin in der Anpassung. Oder umgekehrt, ich habe gemerkt, auch ich habe einen Anteil, weil ich dann einmal wie eine Furie reingehackt habe und so weiter. Und jetzt geht es nicht darum, dass der andere 0% schuldig ist. Nein, aber das spielt keine Rolle mehr. Sondern ich merke, was mein Anteil ist, wo ich ein Unvermögen hatte und das wird dann kommuniziert. Und du spürst an einer Person an, ob das in einer Gelassenheit, in einer Ruhe kann gesagt werden, dass du merkst, doch, das ist aufgearbeitet. Oder ob das innerlich noch kocht und der andere. Ja. Also ja, Vergebung und Wiederherstellung gibt es, aber es muss aufgeschafft sein. Und darum nicht allzu schnell, wenn etwas war, ja, Peng gerade wieder einsetzen. Nein, ist es aufgeschafft? Hat man gemerkt, wo man daran gelitten hat? Und wenn ja, dann wirklich Wiederherstellung. Oder nicht, dass man sagt, ja, dein Zug ist abgefahren, so wie hättest du halt nicht müssen. Mal, es gibt wieder Heilung und dann dürfen wir Leute auch wieder einsetzen, wenn das geht. Und darum, zum Glück, vergibt uns Jesus. Weißt du, auch du hast diese Situationen schon gehabt, wo du Vergebung von Jesus brauchtest. Auch du bist vielleicht nicht nur gerade auf dem Punkt 2 geblieben, sondern es ist vielleicht auch bei dir ein bisschen runtergerutscht. Und darum, so wie du Vergebung dürfen annehmen, tu das auch am Nächsten zusprechen. Und dann schau aber auf die Rolle. Überlass es den Pastoren, wer was wie macht. Das ist nicht der Einzelne in der Gemeinde, der jetzt dort muss trüllen. Nein, gib das den Leitern, die die Verantwortung dazu tragen. Aber dort, wo es eine Wiederherstellung gegeben hat, dort auch vergeben. Und zwar wirklich vergeben. Hilft das? Also, das Ziel ist, möglichst auf Stufe 1, das muss immer die Ausrichtung sein, Stufe 1. Stufe 2, noch nicht so tragisch, weil es noch nicht so Einfluss hat. Aber wenn es weiter abruckt, dann geht es zu weit. Können wir beten, dass Gott uns hilft, möglichst auf der Stufe 1 zu bleiben. Vater im Himmel, du bist ein Gott, der uns sagt, was gut ist, was hilft. Dass die Gemeinde so kann leben, wie du gedacht hast, dass es sei. Und dort, wo jetzt die Gedanken sind, egal, aus welcher Kategorie Mensch, hilft, dass wir selber realisieren können, was gerade ab. Hilft, dass wir selber verstehen können, warum trüllt jetzt so einen falschen Gedanke. Weil das hat ja einen Grund. Jesus, hilft, dass wir das so aufarbeiten dürfen, dass es schon gar nicht in die Tat hineinkommt. Aber dort, wo es geschehen ist, Jesus gibt Gnade, dass wir als Gemeinde richtig umgehen können und dass auch die betroffene Person Wege findet, so dass du mit deiner Güte in die Situation hineinkommen kannst. Und dass nicht Verletzungen passieren, die der Mensch noch mehr kaputt macht. Danke, Jesus. Nimmst du uns an die Hand und hilfst uns in all diesen Fragen. Amen.